dass die Gerechtigkeit, endliche Gerechtigkeit herrscht. Dass wirklich einer da steht und bestraft wird. Ja, das wünsche ich mir so sehr. Für Jürgen wünsche ich mir das, weil das hat er nicht verdient. Das verdient keiner, aus dem Leben zu treten, ohne dass die Gerechtigkeit geschieht. Nach all den Jahren und für uns als Familie ruhig leben können, sagen ja wohl.
Das sagt Iris Rose, Witwe von Hans-Jürgen Rose. Das Zitat stammt aus dem Film Der Fall Rose, was geschah im Polizeirevier Dessau. Veröffentlicht wurde der Film von dem Recherchezentrum. Das Recherchezentrum ist eine Gruppe von JournalistInnen, FilmemacherInnen und AktivistInnen, welche staatlich unabhängige Aufklärungsarbeit in Fällen von mutmaßlichen Polizeimorden leisten wollen. Aktuell beschäftigt sich das Recherchezentrum mit der Aufklärung des Tatkomplexes um Hans-Jürgen Rose und arbeitet dabei eng mit den Angehörigen zusammen.
Hans-Jürgen Rose wurde 1961 in der damaligen DDR geboren. In Dresden schloss er eine Ausbildung zum Ingenieur ab. Wie viele in seiner Generation erlebt auch Hans-Jürgen Rose mit der Wende einen Bruch in seinem Lebenslauf.
Genau, man hat halt die Wendezeit, so wie die meisten Leute damals, als sehr stürmisch erlebt, inklusive Arbeitsplatzproblemen und was so damals alles dazugehörte. Und hat dann aber es irgendwie doch noch versucht rumzudrehen, hat sich selbstständig gemacht, ist quasi freiberuflich seinem Ingenieursberuf nachgegangen. Das hat dann aber nicht so gut geklappt, wie erhofft. Hat dann in der Zwischenzeit die Iris geheiratet. Die haben dann zwei Kinder bekommen, Anfang der 90er Jahre. Und aufgrund dieser ganzen ökonomischen Situation wird es da irgendwelche privaten Konsequenzen von gegeben haben, woraufhin eine Trennung resultierte, aber keine Scheidung. Er wollte daraufhin nach Hamburg, um dort wieder seinem Ingenieursjob nachzugehen, weil er dort ein Vorstellungsgespräch hatte, und zwar einige wenige Tage tatsächlich nach seinem Sterbetag, was eine gewisse Dramatik da noch mitbringt. Jürgen war, in allem, was man so von der Familie hört, eigentlich das, was in der gesamten DDR damals als Jazza so beschrieben wurde. Also er hat sehr viel Jazzmusik gehört und solche Sachen gehört. Sehr musikalischer, wahrscheinlich auch ein Lebemensch. Sehr intelligent, mit einer nicht allzu kleinen Klappe, würde ich mal sagen, vielleicht.
Das sagt Luke Harrer vom Recherchezentrum.
Im Dezember 1997 wird Hans-Jürgen Rose schwer verletzt von einem Anwohner in der Wolfgangstraße in Dessau aufgefunden. Er stirbt kurz danach an einem Polytrauma. In derselben Nacht, kurz bevor Hans-Jürgen Rose entdeckt wurde, wurde er in einem Dessauer Polizeirevier festgehalten. Grund dafür war Trunkenheit am Steuer. Die Umstände seines Todes werfen bis heute viele Fragen auf, vor allem im Abgleich mit der offiziellen Darstellung durch die ermittelnden Behörden. In der Nacht zum 7. Dezember saß Hans-Jürgen Rose mit FreundInnen in einer Kneipe. Betrunken tritt er den Nachhauseweg im Auto zur Zerbster Straße 39 an. Dort schläft er in dieser Zeit bei einem befreundeten Pärchen. Beim Einparken verursacht er einen Auffahrunfall, schrammt ein Auto. Der Besitzer des PKWs nimmt ihm die Schlüssel ab. Eine Zeugin ruft die Polizei. Die ist dann auch relativ schnell vor Ort zur Bestandsaufnahme. Die Beamten Thomas B. und Manfred H. lassen Hans-Jürgen Rose einen Atemalkoholtest machen. Sie stellen 1,98 Promille bei ihm fest. Daraufhin muss er mit aufs Revier in die Wolfgangstraße 25. Dort nimmt der hinzugerufene Arzt bis 2.55 Uhr Blut ab. Laut den Ermittlungsakten sei Rose kurz danach um 3.01 Uhr wieder entlassen worden. Dabei hätte Rose angedeutet, wieder fahren zu wollen. Obwohl der Weg zu seinem Auto in der Zerbster Straße eigentlich mindestens 7 Minuten zu Fuß dauert, wollen ihn die beiden anderen diensthabenden Beamten Udo H. und Mario N. nur 1 Minute nach seiner Entlassung, also um 3.02 Uhr, wieder fahrend gesehen haben, statt auswärts in Richtung Roßlau. Die Polizisten seien ihm gefolgt und hätten ihn um 3.08 Uhr wieder angehalten. Rose sei erneut aufs Revier gebracht worden. Um 3.20 Uhr sieht der Arzt Hans-Jürgen Rose noch einmal im Treppenhaus des Reviers, begleitet vom Polizisten. Wenige Minuten später, um 3.35 Uhr, soll er dann das zweite Mal entlassen worden sein. Nur eine knappe halbe Stunde nach seiner ersten Entlassung.
Danach folgt eine Lücke in der offiziellen Darstellung. Dies ist auch der Zeitraum, mit dem sich die nachfolgenden Ermittlungen beschäftigen.
Um 5 Uhr findet dann ein Anwohner Hans-Jürgen Rose schwer verletzt vor der Wolfgangstraße 15, einem Gebäude, das ungefähr auf halber Strecke zwischen Revier und Hauptbahnhof liegt. Hier beginnt den Aufzeichnungen zufolge der dritte Einsatz im Fall Rose. Inzwischen rückt allerdings bereits die Frühschicht der Polizei an. Die ruft dann gleich einen Krankenwagen. Im Krankenhaus werden die schweren Verletzungen von Hans-Jürgen Rose dokumentiert. Er ist querschnittsgelähmt, stark unterkühlt, mehrere Organe sind beschädigt. Im Krankenhaus wird versucht, sein Leben zu retten, jedoch vergeblich. 28 Stunden später, am nächsten Morgen um 10, stirbt Hans-Jürgen Rose an den Folgen eines Polytraumas.
Schon kurz nachdem Hans-Jürgen Rose schwer verletzt aufgefunden wurde, werden die Ermittlungen in der Sache Rose aufgenommen. Zunächst liegt der Fall bei dem Kriminaldienst des Polizeireviers in der Wolfgangstraße 25.
Eben dem Revier, in dem sich Hans-Jürgen Rose kurz vorher noch selbst aufgehalten hat. Der Polizist Michael N., der zu dem Unfallort Wolfgangstraße gerufen wird, meldet sich diesem Revierkriminaldienst als Zeuge. Er gibt an, dass zwei seiner Kollegen an der Wolfgangstraße aufgetaucht seien und sich diese sichtlich nervös verhalten hätten. Als der Beamte fragt, ob die beiden Rose denn kennen würden, verneinen sie dies. Nachdem sie den Funkspruch gehört hätten, hätten sie lediglich Decken vorbeibringen wollen. Bei den zwei Beamten handelt es sich um Thomas B. und Manfred H., die Rose kurz vorher wegen Trunkenheit am Steuer mit auf das Revier genommen hatten.
Daraufhin wird in Vermerken erstmals der Verdacht formuliert, dass Hans-Jürgen Rose Gewalt durch diensthabende Polizisten widerfahren ist. Am 10.12. werden die Ermittlungen an die übergeordnete Polizeidirektion übertragen. Auch dort wird dem Verdacht der körperlichen Misshandlung Roses durch die Polizeibeamten der Nachtschicht weiter nachgegangen. Das zeigt sich unter anderem in der Beweismittelsammlung. So wurden beispielsweise die Schlagstöcke und Handfesseln der diensthabenden Polizisten der Nachtschicht eingesammelt. Und die Beamten wurden auf Abwehrspuren untersucht. Auch der Zeuge Michael N. wird nochmals vernommen. Scheinen zu Beginn die Ermittelnden den Verdacht, dass Hans-Jürgen Rose Opfer von extremer Polizeigewalt wurde, ernst zu nehmen, ändert sich dies im Folgenden.
Es gibt dann aber irgendwann so einen Kipppunkt. Der Kipppunkt findet statt dann in der folgenden Woche, also relativ schnell, als sich die Staatsanwaltschaft die Akte kopieren lässt von dem leitenden Ermittler und sich dann sozusagen der Sache annimmt, beziehungsweise dann eben die offizielle ermittelnde Behörde wird. Zumindest ist das der Punkt. Ich will jetzt aber nicht damit sagen, dass die Verantwortung bei dem Akteur liegt. Und in diesem Moment so dreht sich das. Und dieser gesamte Verdacht, der die ersten 6 bis 8 Tage ganz, ganz, ganz hauptsächlich maßgeblich ist für die Ermittlungsausrichtung, wird komplett gekippt. Wird überhaupt nicht mehr darauf eingegangen sogar. So endet dann quasi die einzige ernsthafte Versuch der Wahrheitsfindung von Seiten der Polizeidirektion. Und irgendwas scheint da zu passieren. Was genau, wissen wir leider nicht.
Zweimal hat die Justiz die Ermittlungen in der Sache Rose eingestellt. Das erste Mal 2002, das zweite Mal 2014. Laut Staatsanwaltschaft sei es nicht auszuschließen, dass Unbekannte Rose totprügelten oder dass er ohne Fremdeinwirkungen aus dem Fenster fiel. Der Anfangsverdacht, dass Hans-Jürgen Rose von Polizisten der Nachtschicht verprügelt und misshandelt wurde und dann in der Wolfgangstraße abgelegt wurde, taucht nicht mehr auf. Mit der Unterstützung des Recherchezentrums hat die Familie von Hans-Jürgen Rose nun bei der Generalbundesanwaltschaft 4 diensthabende Polizisten der Nachtschicht vom 7. September 1997 angezeigt. Luke Harrer vom Recherchezentrum erläutert die konkreten Vorwürfe.
Mord aus niederen Motiven. Niedere Motive in diesem Punkt, das ist auch ein Artikel, den ihr auf recherche-zentrum.org nachlesen könnt, wo zum Beispiel auch Geld eine Rolle spielt, also Geldscheine, die vorher da waren, dann nicht mehr da waren und dann doch wieder auftauchten. Wir glauben, dass ein großer Teil des Motivs sozusagen für den Übergriff auf Jürgen darin besteht, dass er doch schon ein sehr alternativ aussehender Mensch war. Also er hat sehr, sehr lange Haare gehabt, was zu der Zeit ja jetzt auch nicht allzu populär war. Dann war er leicht wahrgenommen als eine Art Vagabund, weil er irgendwie in seinem Auto so viele Sachen hatte, also sein ganzes Gepäck und so weiter. Ja, er war ein sehr aufmüpfiger Mensch, sehr intelligenter Mensch und hat sich wahrscheinlich auch nicht alles gefallen lassen.
Als Grund für die Anzeige bei der Generalbundesanwaltschaft benennt Luke Harrer die offensichtlichen Widersprüche und Lücken der offiziellen Darstellung. Liest man sich die Akten des Falls durch, so seien diese offensichtlich nicht schlüssig. So wird beispielsweise der Speisesaal des Polizeireviers als Aufenthaltsort des Rose in den Akten beschrieben. Jedoch gibt es in den Akten keinerlei Erklärungen dazu. Auch die chronologische Abfolge kann, so wie sie dargestellt wird, nicht stimmen. Deshalb hat das Recherchezentrum den Schriftforensiker John Welch beauftragt, die Polizeiakten zu überprüfen. Dieser kam zu der Feststellung, dass der Lagefilm manipuliert worden ist. Der Lagefilm ist ein Dokument, welches die Chronologie von Dienstschichten festhält. Alles Wichtige wird in dem Lagefilm vermerkt, Anrufe, Zwischenfälle, Befehle etc.
Deswegen haben wir uns gedacht, okay, das Motiv einer nachträglichen Manipulation von Beweismitteln und der Akte haben eben dann nur Täter. Also ne, ich manipuliere ja nichts in Unterlagen, wenn ich nichts getan habe. Und das sind halt ziemlich eindeutige Dinge. Und der Oberhammer ist eigentlich wirklich das rechtsmedizinische Gutachten, was ungewöhnlich klar zum Ausdruck bringt, dass die Tatwerkzeuge schon benannt wurden, also eben die Schlagstöcke, dass die Art und Weise der Verletzung halt auf diese Art von Gewalt hindeutet, dass es eben sich um Misshandlungen handelt und so weiter. Und es schlicht und ergreifend keine andere logische Möglichkeit gibt.
Eine Misshandlung durch die Polizisten scheint, so Luke Harrow, schlicht und ergreifend die logischste Möglichkeit. Trotzdem wird diese These so schnell von den Ermittlungen ausgeschlossen. Eine wirkliche Aufklärung des Falls Rose scheint auszubleiben. Im Film des Recherchezentrums erinnert sich Iris Rose an ein Gespräch mit einem leitenden Ermittler. Dieser habe ihr zu verstehen gegeben, dass die Täter den Ermittlern zwar bekannt seien, sie allerdings nichts tun könnten. Juristische Konsequenzen hat es für die diensthabenden Polizisten nie gegeben. Und, so scheint es, wird es zumindest in Sachsen-Anhalt auch bleiben.
Es gibt keine wirkliche Möglichkeit, dieses Problem auf der Landesebene zu lösen. Und deswegen ist eigentlich die Bundesebene die einzige, die sich dessen annehmen kann und sollte auch. Weil es ganz klar ist, dass zum Beispiel, also das sieht man am Fall von Uri Jallo, wo halt einfach ganz klar ist, dass selbst wenn eine Staatsanwaltschaft anfängt, Ermittlungen zu beginnen oder das zumindest vorschlägt oder sogar bittet, dass Generalbundesanwälte sich dieses Problems annehmen, daraufhin dann ihnen die Fälle entzogen werden und. Also das ist halt einfach juristisch eine extrem verzwickte und schwierige Situation, wo man eben auf Landesebene eigentlich nichts erreichen kann, glaube ich. Und das ist das eigentlich wirklich Frustrierende dabei. Und das ist auch eigentlich das Problem, warum sich der GBA darum kümmern sollte, denn es geht eigentlich um die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Und ich glaube, die ist in manchen ausgewählten Fällen, zumindest wenn die potenziellen Täterinnen und Täter Polizeibeamte sind, in Sachsen-Anhalt leider nicht möglich.
Das ist auch auf die Fälle Mario Bichtemann und Uri Jallo zutreffend. 2002 starb der alkoholisierte Mario Bichtemann nach einem Schädelbasisbruch, den er sich aus ungeklärter Ursache in der Ausnüchterungszelle 5 im Dessauer Polizeirevier Wolfgangstraße zugezogen hatte. 2005 verbrennt der alkoholisierte Uri Jallo an Händen und Füßen an einer Matratze fixiert in derselben Zelle. Der Polizeibeamte Hans-Ulrich M. wird wegen fahrlässiger Tötung Jallos angeklagt und 2008 freigesprochen. Er ist auch in der Nacht im Revier, in der Rose so schwer verletzt wird. Luke Harrow über Kontinuitäten und Konsequenzen von der Nichtverfolgung der Täter.
Es ist nicht ganz klar, inwiefern die Täter, die ja nie irgendwie bestraft wurden, ihre Gewaltexzesse vielleicht nicht auch auf den Rest der Stadtbevölkerung ausgelassen haben. Und zwar über Jahrzehnte hinweg, was zumindest in der Welt der Vorstellungen liegt. Ich halte es sogar für relativ wahrscheinlich, dass Leute, die Dinge machen, wie Jürgen Rose so zuzurichten, dies auch in einer Art Selbstverständlichkeit tun und deswegen das doch vielleicht ein bisschen alltäglicher ist, als man so denkt. Ich will gar nicht wissen, was das bedeutet, wenn man so jahrzehntelang unter so einer Art von Polizei, Streifenpolizei halt irgendwie zu leiden hat. Und jedes Mal, wenn man irgendwie betrunken unterwegs auf der Straße ist, das Risiko hat, dass man geprügelt wird von diesen Menschen.
Dem Recherchezentrum und inzwischen auch der Generalbundesanwaltschaft liegen bereits einige Indizien vor, die den Fall Rose erneut ins Rollen bringen. Eine offizielle Reaktion der Generalbundesanwaltschaft gibt es aber bisher noch nicht. Unterdessen hoffen die Angehörigen und das Recherchezentrum auf ZeugInnenaussagen, die das immer noch lückenhafte Bild der Nacht vom 7. Dezember weiter vervollständigen.
Eigentlich das Allerwichtigste ist wirklich Aufruf an die Bevölkerung in Dessau, aber tatsächlich bundesweit, nochmal im Gedächtnis zu kramen von Leuten, die damals am Ort waren, Dinge mitbekommen haben und so weiter und sich halt vertrauensvoll ans Recherchezentrum zu wenden, um diesen Komplex irgendwann mal aufzulösen. Dieser Aufruf betrifft tatsächlich nicht nur den Fall von Jürgen Rose, also alle Fälle von willkürlicher Gewalt, die da der Öffentlichkeit angetan wurde, kann sich jederzeit jemand bei uns melden. Es ist alles verschlüsselt möglich, es ist über den Postweg möglich, es ist über diverse Kanäle alles machbar.